Sie hören die Live-Aufnahme einer Predigt von Pfarrer Samuel Schmid. Heute den zweiten Teil dieser Predigt.
Wir machen die Fortsetzung und wir lesen aus Apostelgeschichte Kapitel 12, die Verse 1 bis 17. Apostelgeschichte 12, 1 bis 17. Um diese Zeit legte der König Herodes Hand an einige von der Gemeinde, sie zu misshandeln. Er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und als er sah, dass es den Juden gefiel, fuhr er fort und nahm auch Petrus gefangen. Es waren aber eben die Tage der ungesäuerten Brote. Als er ihn nun ergriffen hatte, warf er ihn ins Gefängnis und überantwortete ihn 4 Wachen von je 4 Soldaten, ihn zu bewachen. Denn er gedachte, ihn nach dem Fest vor das Volk zu stellen. So wurde nun Petrus im Gefängnis festgehalten. Aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott. Und in jener Nacht, als ihn Herodes vorführen lassen wollte, schlief Petrus zwischen 2 Soldaten, mit 2 Ketten gefesselt, und die Wachen vor der Tür bewachten das Gefängnis. Und siehe, der Engel des Herrn kam herein, und Licht leuchtete auf in dem Raum. Und er stieß Petrus in die Seite und weckte ihn und sprach: Steh schnell auf! Und die Ketten fielen ihm von seinen Händen. Und der Engel sprach zu ihm: Gürte dich und zieh deine Schuhe an. Und er tat es. Und er sprach zu ihm: Wirf deinen Mantel um und folge mir. Und er ging hinaus und folgte ihm und wusste nicht, dass ihm das wahrhaftig geschehe durch den Engel, sondern meinte, eine Erscheinung zu sehen. Sie gingen aber durch die erste und zweite Wache und kamen zu dem eisernen Tor, das zur Stadt führt. Das tat sich ihnen von selber auf. Und sie traten hinaus und gingen eine Straße weit, und alsbald verließ ihn der Engel. Und als Petrus zu sich gekommen war, sprach er: Nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich aus der Hand des Herodes errettet hat und von allem, was das jüdische Volk erwartete. Und als er sich besonnen hatte, ging er zum Haus Marias, der Mutter des Johannes, mit dem Beinamen Markus, wo viele beieinander waren und beteten. Als er aber an das Hoftor klopfte, kam eine Magd mit Namen Rode, um zu hören, wer da wäre. Und als sie die Stimme des Petrus erkannte, tat sie vor Freude das Tor nicht auf, lief hinein und verkündete, Petrus stünde vor dem Tor. Sie aber sprachen zu ihr: Du bist von Sinnen. Doch sie bestand darauf, es wäre so. Da sprachen sie: Es ist sein Engel. Petrus aber klopfte weiter an. Als sie nun aufmachten, sahen sie ihn und entsetzten sich. Er aber winkte ihnen mit der Hand, dass sie schweigen sollten, und erzählte ihnen, wie ihn der Herr aus dem Gefängnis geführt hatte, und sprach: Verkündet dies dem Jakobus und den Brüdern. Dann ging er hinaus und zog an einen anderen Ort. Amen.
Preiset den Herrn, Schwestern, Brüder, er hat das Heil uns gebracht. Stimmt mit uns an Dankeslieder, sein ist das Reich, sein die Macht. Er ist die Wahrheit, das Leben, ja, er weiß, was uns gebricht. Er kann ihn füllen, Schwestern, Brüder,
Ja, Herr. Diese Einstellung hatte auch Petrus. Das sehen wir in unserem Text. Er sagte, ja, Herr. Und Petrus war zufrieden. Wir werfen einen Blick auf ihn. Herodes sah, dass die Leute, die Juden, das mochten, dass er die Gemeinde misshandelte. Er wollte weiter wüten und das tun, was den Leuten gefiel. Und hat deshalb eines der Hauptaushängeschilder der Gemeinde, nämlich Petrus, gefangen genommen. Und gedacht, wenn ich den wie Jakobus umbringe, das gefällt ihnen ganz besonders. Und er wollte daraus einen Schauprozess machen. Er wollte nach den Tagen der ungesäuerten Brote, nach dem Passa, wollte er Petrus vor das Volk stellen und öffentlich zelebrieren, dass er diesen Petrus jetzt dingfest gemacht hat und umbringen wird. Der Plan war klar. Es ging nicht darum für Petrus, ob er noch irgendeinen Ausweg bekommt, ob er einen gerechten Prozess bekommt oder irgendwas. Der Ausgang war offensichtlich. Petrus sollte hingerichtet werden. Das war keine Frage. Es war auch sehr überzeugend, denn Herodes hatte ja verschiedene schon misshandelt und den Jakobus getötet. Also Petrus konnte, menschlich gesprochen, sicher sein, er wird sterben. Und darauf musste er nun warten. Herodes wollte die Tage der ungesäuerten Brote vorbeigehen lassen, ließ also Petrus schon vorher verhaften, ließ ihn hart bewachen, mit dem Ziel, ihn nachher vors Volk zu stellen und zu töten. Petrus wusste das und musste nun warten. Warten darauf, dass er hingerichtet werden würde. Und dies in einer äußerst unangenehmen Situation. 4 Wachen zu je 4 Soldaten wechselten sich ab, bewachten und wir sehen, er war von 2 Soldaten umgeben im Gefängnis, war in Ketten gelegt, 2 Soldaten bewachten ihn noch direkt und vor der Tür waren auch nochmals Wachen. Da gab es kein Entrinnen. Und auch nicht eine etwas erleichterte Haftbedingung, im Gegenteil, das volle Programm. Menschlich gesehen keine Hoffnung, keinen Ausweg. Menschlich gesehen hätte Petrus sagen müssen, es geht nicht, unmöglich. Und vom Glauben her gesprochen, natürlich wusste Petrus, dass Gott alle Dinge möglich sind. Aber was hat er gerade erlebt? Er hat erlebt, dass Jakobus mit dem Schwert getötet wurde und Gott das zugelassen hatte. Er konnte also nicht getrost und ruhig sagen, kein Problem, Gott wird eingreifen. Das wusste er nicht. Es hätte ebenso gut sein können, dass er hingerichtet wird wie Jakobus. Petrus hatte diese Gewissheit nicht bekommen. Aber wie war sein Verhalten? Wie war seine Einstellung? In jener Nacht, als ihn Herodes vorführen lassen wollte. Also nicht ganz am Anfang der Gefangenschaft, sondern er war schon einige Zeit im Gefängnis. Und in der Nacht, bevor dann Herodes ihn vorführen lassen wollte, in der letzten Nacht, da kam der Engel des Herrn zu Petrus. Wir sehen, Petrus war schon einige Zeit im Gefängnis. Er wurde nicht verhaftet und am ersten Abend dann kam der Engel und hat ihn befreit. Er lag im Gefängnis. Er musste aushalten und wusste nicht, wie es weitergeht. Wir sehen einen biblischen Beweis dafür, dass er nicht einfach damit rechnete, dass Gott ihn errettet. Als der Engel ihn nämlich herausgeführt hatte, dachte er, dass er eine Erscheinung sieht. Er konnte es nicht fassen. Er sagte nicht, ah, cool, dass du da bist, ich habe dich schon erwartet. Ich habe gewusst, dass Gott eingreifen wird. Nein, er dachte, es ist eine Erscheinung. Also, Petrus begegnet uns hier nicht als jemand, der einfach den Glauben hatte, Gott wird alles jetzt so wenden, dass die Schwierigkeiten, die Verfolgung, die Schmerzen weg sein werden. und ich weiter dienen kann. Diese Gewissheit hatte Petrus nicht. Das zeigt uns die Bibel klar. Aber wie war die Einstellung von Petrus? Er schlief. Zeigt uns etwas über den inneren Zustand von ihm. Wir alle kennen die Situation, wenn uns etwas enorm beschäftigt, dann raubt uns das sehr schnell mal den Schlaf. Man kann noch so müde sein, aber hat Mühe zu schlafen oder erwacht ständig, weil einem etwas belastet, beschäftigt, bewegt, umhertreibt, weil die innere Ruhe darüber fehlt. Ich bin überzeugt, wir alle haben sowas schon erlebt. War Petrus ständig erwacht? Nein, er musste sogar vom Engel gestoßen werden. Der musste ihn sogar wecken. Also Petrus schlief gut und schlief recht tief. Warum? Warum schlief der so tief? Nicht, weil er wusste, Gott wird mich da rausführen. Nicht deshalb, aber warum denn? Die Antwort ist ganz einfach. Weil er wusste, mein Leben gehört Jesus. Weil er sein Denken, sein Fühlen, sein Wünschen ganz abgelegt hatte. Weil er nicht mehr der Petrus war, der sagte, so, jetzt bauen wir 3 Hütten und sind aktiv und packen da was an. Sondern der Petrus, der seinen Willen ganz dem Willen Gottes unterstellte. Und das machte ihn ruhig. Das gab ihm die innere Ruhe, den inneren Frieden. Wenn wir in Schwierigkeiten und in Nöten sind, wenn Lebenskrisen an uns herankommen und unser Glaube dahingehend läuft, dass wir denken, der Herr wird auf jeden Fall uns den Sieg schenken, uns wiederherstellen, die Not wegnehmen, dann kann unser Glaube Schiffbruch erleben. Wie viele Leute gibt es, die beten und sind überzeugt, der Herr wird diese Krankheit heilen, der Herr wird hier vom Tode retten. Und dann stirbt der liebe Mensch an einer schweren Krankheit. Und die Zweifel beginnen. Hat Gott mich nicht mehr lieb? Erhört er überhaupt Gebet? Wo ist seine Kraft? Warum lässt er das zu? Hat er mir meine Sünden vielleicht gar nicht vergeben? Man beginnt an der Erlösung zu zweifeln. Es kommt so vieles ins Wanken. Warum? Weil das Vertrauen gegründet ist auf der Tatsache, dass man meint, es gibt einen Ausgang, so wie ich es mir wünsche und vorstelle. Weil man das Resultat dem Herrn eigentlich schon etwas vorschreibt. Und das natürlich biblisch begründen kann. Wie vorhin erwähnt, Gedanken des Friedens, nicht des Leides und so weiter. Und das kann sein, dass der Herr so führt. Aber es muss nicht. Es kann auch sein, dass der Herr uns so führt wie den Jakobus, der mit dem Schwert getötet wurde. Deshalb ist wichtig, dass wir ein Ja haben zu Gottes Wegen. Es gibt ein Lied, das heißt, sag Ja zu Gottes Wege sind immer gut. Nicht immer erkennen wir sie als gut, aber sie sind immer gut. Jesus Christus will uns doch in seiner Liebe tragen, will uns helfen, will uns bewahren, will uns nicht quälen und über unser Vermögen prüfen, nein. Aber er möchte, dass wir ihm ganz vertrauen. Um nicht unseren eigenen Willen, unsere eigenen Wünsche, unsere eigenen Vorstellungen zur Grundlage und zum Inhalt unseres Glaubens machen und Gott dann etwas unser Handlanger wird und wir ihm sagen, du hast doch verheißen durch dein Wort, dass es gut kommt und jetzt, so wird es gut sein, bitte heile deshalb, bitte löse deshalb die Situation so und so. Sondern der Herr will, dass wir ihm sagen, hier bin ich, mein Leben gehört dir. Ob es auf grüne Auen und zu frischem Wasser geht oder ob es durchs finstere Tal geht, du bist mein Hirte. Dir vertraue ich. Dir anbefehle ich mein Leben ganz an. Das ist der wichtige und entscheidende Punkt. Das ist die Grundlage dafür, dass Petrus, obwohl er nicht wusste, wie der Ausgang sein wird, dass Petrus Frieden haben konnte und zufrieden sein konnte. Petrus konnte schlafen. Nicht, weil er Schlaftabletten genommen hatte oder nicht, weil er sich vorher betrunken hatte oder nicht, weil er irgendetwas sonst gemacht hätte, sondern weil er erfüllt war vom tiefen Frieden Gottes. Und dieser Friede, diese Ruhe können wir haben in jeder Situation. Wenn es eine angenehme und gute Zeit ist oder auch wenn Probleme und Schwierigkeiten in der einen oder anderen Form an uns herantreten und uns bedrängen. Auch wenn wir in Situationen geraten, wo es menschlich gesehen und nach unserer menschlichen Überlegung keinen Ausweg gibt. Der Herr kann. Aber ob er es tut oder nicht tut, wir wollen ihm gehorchen. Wie es die drei Freunde Daniel sagten, der Gott des Himmels kann uns erretten von diesem Feuerofen und aus deiner Hand. Aber wenn er es nicht tut, dann wollen wir dennoch dein Bild nicht anbeten. Wir überlassen dem Herrn die Leitung, wie er führt, ob er es tut oder nicht tut. Aber dennoch wollen wir nicht abweichen in der Nachfolge, sondern ihn von Herzen lieben und ihm unser Leben ganz weihen. Und das gibt uns Frieden. Haben wir diesen Frieden, haben wir diese Zufriedenheit im Herzen, wie es hier Petrus hatte?
Sag ja zu Gottes Wiegen, Gottes Wiege sind immer gut. Er führt dich aller Wiegen stets in seiner Hut. Manchmal scheint es dir, dass Gottes Segen nicht mehr fließt, manchmal wird dein Blick getrübt. Oft gelingt's dem Feind, dass er die Augen dir verschließt, dafür, dass dein Herr dich liebt. Sag ja zu Gottes Wiegen, Gottes Wiege sind immer gut. Er führt dich aller Wiegen stets in seiner Hut. Oft siehst du dich um und möchtest sein wie jedermann, möchtest jagen nach dem Glück. Zweifelnd müsst und quälst du dich und denkst nicht mehr daran, dass dein Herr lenkt dein Geschick. Sag ja zu Gottes Wiegen, Gottes Wiege sind immer gut. Er führt dich aller Wiegen stets in seiner Hut. Manchmal sorgst du dich, wohin dein Weg dich einmal führt, in der Dunkelheit der Welt. Manchmal fragst du, was aus deinem Leben einmal wird, wenn die Angst dich überfällt. Manchmal will dein Herr, dass du bestimmte Wege gehst, er braucht Leute so wie dich. Und es fällt dir schwer, weil du die Führung nicht verstehst und du fragst, Herr, warum ich? Sag ja zu Gottes Wiegen, Gottes Wiege sind immer gut. Er führt dich aller Wiegen stets in seiner Hut.
Haben wir diesen Frieden, haben wir diese Zufriedenheit im Herzen, wie es hier Petrus hatte? Haben wir diese Ruhe, die wir bei ihm hier sehen? Oder sind wir immer wieder von Unruhe geplagt, von Unzufriedenheit? Wir haben gesehen, was Gründe dafür sind. Ein Grund, weil man vergleicht. Man vergleicht die verschiedenen Wege, man vergleicht die verschiedenen Menschen. Vergleichen macht uns immer unzufrieden. Denn auch wenn man sich bei den einen im Vergleich mit den einen besser fühlt und als besser vorkommt, gibt es immer noch andere, die es doch besser haben als wir, menschlich gesprochen. Wer beginnt zu vergleichen, kommt aus dem Vergleichen sowieso nicht raus, sondern wird unzufrieden. Ein anderer Punkt, den wir gesehen haben, ist, dass wir unsere eigenen Wünsche und Vorstellungen über den Willen Gottes stellen. Und da ist ganz wichtig, dass wir wirklich unser Leben, unser Denken, unser Fühlen, unsere Wünsche ganz Jesus Christus hinlegen. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Lesen wir Galater 2. Ich lebe, aber nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Das heißt, mein Ich mit allem Willen, mit allem Wünschen, mit allen Vorstellungen, auch mit den Vorstellungen, wie Gott zu führen habe und wie Gottes Weg sein soll. All dieses Ich gehört mit Christus gekreuzigt. Dass wirklich Christus in mir leben kann und ich sagen kann, mein Wille gehört dir. Ich bin für dich bereit. Ich bin bereit für jeden Weg. Und hier kommen wir zu einem dritten Punkt, der häufig als Hindernis im Wege steht. Man will Jesus nachfolgen. Man liebt ihn und dankt ihm für seine Liebe. Ist auch bereit, viele Opfer auf sich zu nehmen. Aber in irgendeinem Lebensbereich sagt man, stopp, das nicht. Das will ich unbedingt. Ich will unbedingt das beruflich erreichen. Ich will unbedingt das in einer Familie haben und so weiter. Wie viele Leute gibt es, die zum Beispiel sagen, ich will unbedingt heiraten? Wie viele Leute gibt es, die sagen, ich will unbedingt diese Position im Job bekommen? Das sind genau solche Bremsklötze, Hemmschwellen, die hindern, dass der Herr uns ganz segnen kann. Und die uns früher oder später plötzlich zum Fallstrick werden. Es kann sein, dass wir das eine oder andere sogar erreichen können, ja. Aber es macht uns nicht zufrieden. Sondern Probleme und Schwierigkeiten werden uns einholen. Warum? Weil die Grundeinstellung falsch ist. Die Grundeinstellung, die heißen soll, mein Wille gehört ganz meinem Gott. Ich bin bereit für jeden Weg. Ich wiederhole noch einmal, ich kann hoch sein oder ich kann tief sein. Vorbehaltlos bereit, dem Herrn nachzufolgen und in seiner Kraft vorwärts zu gehen. Und das entlastet uns. Das schenkt uns innere Ruhe und inneren Frieden. Und diese innere Ruhe und diesen inneren Frieden sehen wir auch äußerlich. Der wirkt sich auch äußerlich aus. Viele Nervenerkrankungen haben ihren Grund darin, dass der Mensch innerlich angespannt ist, unruhig ist, unzufrieden ist, ständig in einer Spannung ist, nicht weiterkommt und so weiter. Das löst sich. Der Herr schenkt hier Heilung, wenn wir zum inneren Frieden und zur inneren Ruhe kommen. Und dafür ist nötig, dass wir unseren Willen, unsere Wünschen, unsere Vorstellungen, unser Ich und noch mehr, unser Leben loslassen und sagen, Herr, es gehört dir. Ohne zu spekulieren. Ohne zu spekulieren, indem wir denken, wenn wir jetzt das machen, dann wird der Herr schon segnen. Wenn wir jetzt beten oder diese Opfer auf uns nehmen, dann wird der Herr uns dies oder jenes erlauben oder ermöglichen oder eingreifen. Nachfolge und Liebe zu Jesus ist nicht mit Spekulation verbunden. Hat nichts damit zu tun, dass wir denken, der Herr wird dann schon so handeln, wie ich mir das vorstelle und wünsche. Petrus hatte nicht spekuliert. Petrus hatte nicht gebetet und gesagt, Herr, wenn du mich errettest, dann werde ich dir das und das tun. Dann werde ich mich noch mehr für dich einsetzen. Petrus hatte nicht versucht, mit Gott einen Kuhhandel abzuschließen, sondern Petrus hatte sein Leben einfach ganz dem Herrn hingelegt. Egal, wie es rauskommt. Ob es zum Tod führt oder zum Leben. Ob es zur Misshandlung kommt oder zum segensreichen Weiterwirken. Und wir halten uns vor Augen, in seiner Situation musste er, menschlich gesprochen, ganz davon ausgehen, dass es zu Misshandlung und zum Sterben kommt. Aber er war bereit dazu. Sind wir bereit?
Ist Gott für mich so drin?
der Grund, da ich mich gründe, ist Christus und sein Blut. Das machet, dass ich finde, das ewige wahre Gut. An mir und meinem Leben ist nichts auf dieser Erd, was Christus mir gegeben, das ist der Liebe wert. Nichts, nichts kann mich verdammen, nichts nimmt mir meinen Mut. Die Hell und ihre Flammen löscht meines Heilands Blut. Kein Urteil mich erschrecket, kein Unheil mich betrübt, weil mich mit Flügeln decket mein Heiland, der mich liebt.
Sind wir bereit, ganz Ja zu sagen zu Jesus? Haben wir diesen inneren Frieden, diese innere Ruhe? Es gibt viele Dinge, die können uns unruhig machen. Die können uns den inneren Frieden rauben. Es gibt viele Dinge, die uns durcheinander bringen können. Bei alledem, wie es auch heißen mag, gilt es zu sagen, Herr, ich lege es bei dir ab und sage Ja. Sage Ja zu dir, Ja zu deinem Weg. Aber misshandelt werden ist nicht angenehm. Und mit dem Schwert umgebracht zu werden auch nicht. Aber da wissen wir, egal wie der Herr uns führt, dass er uns ausrüstet und uns die Kraft schenkt. Über die Endzeit lesen wir, dass der Herr die Zeit verkürzt um der Außerwelten willen, die Zeit der Trübsale. Die Bibel sagt uns, dass der Herr uns nicht prüft über unser Vermögen. Und ich wiederhole noch einmal den Vers, ich kann tief sein, aber ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Ich kann schwach sein, aber Gottes Kraft ist in den Schwachen mächtig. Wir können sicher sein, dass der Herr uns durchträgt. Dass der Herr, der sich ganz für uns gegeben hat, auch ganz zu uns steht und für uns sorgt und zu uns schaut. Und das macht uns innerlich ruhig, innerlich stille und auch äußerlich ruhig. Wir kommen zur Ruhe. Unsere Glieder beginnen sich zu entspannen. Unser Kopf beginnt sich zu entspannen. Das bewirkt, dass wir vielleicht plötzlich weniger Kopfschmerzen haben oder weniger Bauchschmerzen. Oder weniger Gelenkschmerzen. Wir haben es gesehen in Sprüche 3, dass wir deinem Leib heilsam sein und deine Gebeine erquicken. Das hat einen Einfluss auf unser körperliches Wohlbefinden. Wenn sich diese Verkrampfung löst und wir uns ganz dem Herrn hinlegen. Petrus schlief, er entspannte. In einer ausweglosen Situation geborgen und getrost im Herrn. Und genau das können wir erleben. Das ist das Schönste und Wunderbarste, was wir uns vorstellen können. Die Situation noch so verfahren, die Probleme noch so groß, Aber diese Geborgenheit und diesen Frieden, diese Ruhe, dieses Getragensein im Herrn erleben zu dürfen, das will der Herr uns geben in jeder Situation. Dass wir den geöffneten Himmel sehen können oder Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit, sichtbar wird. Dass wir den Herrn loben und preisen können, wie Paulus und Silas im Gefängnis in Philippi. Dass wir getragen und gehalten vom Herrn vorwärts gehen können. Situationen können ändern, zum Guten oder zum Schlechten. Aber Jesus ändert nicht. Er ist derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Wir wollen also nicht auf die Lösung der Situation uns konzentrieren, sondern auf den, der unser Erlöser ist. Wir wollen unseren Glauben nicht gründen und als Ziel haben, dass es besser wird, dass sich die Situation ändert, sondern wir wollen unseren Glauben darin gegründet und zum Ziel haben, dass Jesus Christus unser Erlöser und unser Herr ist. Und er uns zum Ziel bringt. Er das angefangene Werk in uns und mit uns vollenden wird.
Beim Erleben der tiefsten Stunden ist mein liebender Heiland mit mir. Wenn vor Schmerz Herz und Seele beben, ist mein tröstender Heiland. Mein tröstender Heiland da. Wenn ich schau auf das Kreuz meines Heilands, wie voll Schmerz er die Sünden trug, kann ich einst nur vor Staunen schweigen. Mein Heiland, wie gut bist du. O mein Heiland, wie gut bist du. Wenn Gott in dem Sohne erlitten, hat auf Nägeln und Dornen den Tod, sollten wir dann auf Rosen gehen und nichts wissen von Leid und Not. Nichts wissen von Leid und Not. Er geht mit in die tiefsten Stunden. Er versteht ja und weint dort mit mir. Raff dich auf, meine Seele, und lobe über alles, mein Herr, bist du. Über alles, mein Herr, bist du. Nicht allein gelassen, mein Erlöser, du bist mit mir. Es kann keiner mich so verstehen, keiner trägt meine Last wie du. Keiner trägt meine Last wie du. Keiner trägt meine Last wie du.
Petrus schlief zwischen zwei Soldaten, mit zwei Ketten gefesselt, und die Wachen vor der Tür bewachten das Gefängnis. Und siehe, der Engel des Herrn kam herein, und Licht leuchtete auf in dem Raum. Und er stieß Petrus in die Seite und weckte ihn und sprach: Steh schnell auf! Und die Ketten fielen ihm von seinen Händen. Wir werden das nächste Mal den nächsten Teil dieses Textes miteinander betrachten. Wir wollen aber bereits jetzt einen kleinen Ausblick wagen und einen Blick werfen auf diese Ereignisse, die jetzt kommen. Es war dunkel, es war Nacht, es war Finsternis um Petrus herum, auch durch die Fesseln, die Soldaten, aber Gott greift ein. Der Engel des Herrn kam herein. Petrus war schon erfüllt mit dem Licht Gottes, mit dem Frieden Gottes, mit der Geborgenheit im Herrn, seinem Erlöser. Aber nun durfte er durch Gottes Gnade auch äußerlich erleben, wie der Herr Wunder tut, wie er eingreift. Sowohl Petrus hatte nicht direkt damit gerechnet. Er meinte, es sei eine Erscheinung. Auch die Gemeinde, die so sehr betete und anhielt im Gebet, hatte nicht damit gerechnet. Als Petrus vor der Tür stand, konnten sie sich eher vorstellen, dass es sein Engel war, statt dass er selber es war. Aber der Herr tat Wunder. Wir haben einen Gott, der Wunder tut, der vom Tode retten kann. Wir haben einen Gott, dem keine Situation zu schwierig ist. Wir haben einen Gott, der alle Mittel und Wege und Möglichkeiten hat. Wir wollen ihm vertrauen. Noch ein Punkt, bevor der Engel kam. Was machte die Gemeinde in der Zeit? In diesem letzten Abend, in dieser letzten Nacht, bevor dann Petrus hätte vorgestellt werden sollen. Sie beteten. Sie beteten und beteten und beteten. Und Petrus war nicht so fromm, hä? Der schläft und die anderen beten und er schläft nur. Komisch. Es hätte doch besser getönt, wenn es hier geheißen hätte: Oh, und Petrus hat gerungen im Gebet und gebetet und gebetet und gebetet. Und dann kam der Engel. Wäre auch einfacher gewesen, dann hätte der Engel ihn nicht wecken müssen, sondern er wäre dann schon wach und bereit gewesen. Es ist wichtig, dass wir beten. Aber auch das Beten kann zu einem Werk werden, wo wir meinen, aus eigener Kraft und durch unser Gebet und Beten etwas bewirken zu können. Natürlich haben wir die Verheißungen übers Gebet, klar. Aber wehe, wenn wir meinen, wir können Gott einfach durch unser Gebet zwingen. Und wenn wir Gott unseren Willen aufzwingen wollen durch unser Gebet. Oder meinen, es liegt einfach an unserem Gebet. Gott ist viel größer als unser Beten. Ich erinnere mich da an ein Ereignis vor kurzem. Wir bekommen immer wieder auch Briefe und Telefonate mit Gebetsanliegen. Menschen, die uns schreiben, sich an uns wenden, mit Fürbitte. Und wir beten für die Menschen, natürlich. Auf jeden Fall. Da kam vor kurzem die Antwort auf einen Brief, der vor einiger Zeit geschickt wurde, wo die Person bezeugte: Herzlichen Dank für Ihre Gebete, für euer anhaltendes Gebet, denn der Herr hat eingegriffen und hat gewirkt. Und ich erinnerte mich gut an diese Situation. Ja, natürlich hatte ich gebetet, aber nicht immer und ständig und anhaltend. Und habe für mich gedacht, wäre es einfach an meinem Gebet gelegen, und habe das dieser Person auch gesagt, würde es einfach an unseren Gebeten liegen, dann wäre vieles anders. Aber es liegt nicht am Werk unseres Betens einfach, sondern an der Gnade Güte, Barmherzigkeit und Liebe Jesu Christi. Wir haben den Auftrag zu beten und wir können mit dem Gebet inbrünstig und anhaltend auch den Herrn, so wie nach seinem Willen, beten. Bitten, dass er eingreift und der Herr wirkt und antwortet und bestätigt, ja. Aber wenn wir meinen, es liegt an unserem Gebet, dann sind wir schon etwas in einer falschen Einstellung. Wir sollen beten, wir dürfen beten und es liegt auf vollmächtigem Gebet ein besonderer Segen. Ja, zweifelsohne, das Wort Gottes zeigt und bestätigt es uns klar. Aber schlussendlich ist es Gottes Gnade und Barmherzigkeit. Schlussendlich ist es Gottes Größe und Allmacht. Schlussendlich ist es der Herr, der wirkt und nicht unser Beten.
Danke, mein Vater, für alles, was du schenkst. Danke, dass selbst im Kleinsten du heute an mich denkst.
Danke, dass alles zu meinem Besten dient, auch wenn ich es nicht verstehe. Du siehst den
interessant, wenn irgendwo ein Glaubensbruder geheilt wird aus einer schweren Krankheit oder aus einer schwierigen Situation errettet wird und das bezeugt, dann hört man immer wieder, wie Leute sagen, ja, ich habe auch für dich gebetet. Oh, ist das schön, ja, ich habe auch für dich gebetet. Wenn jemand eine schwere Krankheit hat und stirbt, dann hört man nie, dass jemand sagt, ja, ich habe auch für Heilung gebetet. Also wenn äußerlich gesehen ein Erfolg da ist, dann stimmt man gerne mit ein und sagt, ja, ich habe auch gebetet. Und wenn äußerlich die Situation anders wird als erhofft und erwünscht, dann plötzlich gab es viel weniger Beter. Lasst uns nichts einbilden auf unser Beten. Es ist wichtig zu beten. Aber das Beten soll aus der inneren Ruhe geschehen und aus dem Ja-Sagen zu Gottes Willen. Nur so können wir nach dem Willen Gottes auch beten. Und nur so können wir im Namen Jesu beten, in Übereinstimmung mit seinem Willen. Ich bin überzeugt, dass Petrus dort im Gefängnis gebetet hat. Ja, natürlich. Aber er konnte auch schlafen. Er hat sich nicht in ein Gebet hinein verkrampft und gemeint, durch sein Beten, dadurch, dass er jetzt mehrere Gebetsnächte hintereinander macht, kann er was bewirken. Sondern er sagte, Herr, mein Leben gehört dir. Er war bereit zu jedem Weg. Er legte sein Leben Jesus hin und hatte inneren Frieden, innere Ruhe. Und aus dieser Ruhe heraus konnte er beten, ja, aber er konnte auch schlafen, konnte sich auch erholen. Stellt euch vor, wenige Stunden noch, menschlich gesehen, hatte er zu leben und er schläft. Die wenigen Stunden, die braucht er noch zum Schlafen. Er hätte doch noch sagen können, bitte gebt mir was zu schreiben, ich möchte noch etwas schreiben. Wenigstens jetzt noch schnell einen Petrusbrief schreiben. Oder er hätte eben eine ausgedehnte Gebetszeit machen können. Und Petrus schläft. Manchmal meinen wir, wir müssen das machen, wir müssen auch diese oder jenen scheinbaren religiösen Pflichten oder Anforderungen erfüllen. Und nur dann greift der Herr ein. Wir müssen so und so beten, wir müssen diese oder jene religiöse Pflicht erfüllen, sonst greift der Herr nicht ein. Was der Herr von uns fordert, sind nicht Opfer, sondern Gehorsam. Gehorsam ist besser als Opfer, sagt das Wort Gottes. Und Gehorsam bedeutet, ich wiederhole es, mein Wille gehört meinem Gott. Ich traue auf Jesus allein. Gehorsam bedeutet, all mein Wünschen, mein Denken, mein Fühlen, mein Planen, mein ganzes Leben unter den Gehorsam Jesu Christi stellen und sagen, Herr, ich gehöre dir ganz. Und dann haben wir den Frieden und die Zufriedenheit und die Ruhe zum Beten, aber auch zum Schlafen. Bibel lesen, beten ist dann nicht mehr ein Zwang. Wir müssen es nicht mehr erfüllen, weil wir meinen, wir müssen, sondern wir tun es aus der Liebe zum Herrn, aus dem inneren Verlangen heraus. Aber wir können ebenso uns vom Herrn auch den Schlaf schenken lassen. Und die Ruhe. Es ist wichtig zu beten. Die Gemeinde tat das Richtige. Sie diskutierten nicht, sie machten sich nicht einfach viele Sorgen oder besprachen sich, sondern sie beteten. Es liegt ein besonderer Segen darauf, wenn wir mehr beten, statt einfach zu diskutieren. Wir werden darauf zurückkommen. Aber das Beten darf nicht zum Selbstzweck werden oder mit dem Beten dürfen wir nicht meinen, wir können Gott unseren Willen aufdrängen oder das Gebet als eine Leistung empfinden, die wir erbringen. Die einzige Leistung, die zählt, ist die, die Jesus Christus am Kreuz vollbracht hat, der vollkommene Sieg. Er, der rief, es ist vollbracht. Seine Leistung zählt und auf seinen Sieg wollen wir uns stützen. Und unsere Aufgabe ist es, zu sagen, ja, Herr. Ich bin bereit. Ja, Herr, mein Leben gehört dir.
Yeah.
Kommen zum Schluss dieses Teiles und wollen uns fragen, habe ich diesen Frieden, diese innere Zufriedenheit, diese Ruhe, die Petrus hier hatte? Niemand von uns hat eine so bedrängende und schwierige Situation wie Petrus. Niemand von uns heute. Aber haben wir auch diesen Frieden, diese Zufriedenheit? Wenn nicht, wir haben gesehen, wo die Ursachen liegen. Und wir wollen uns fragen, bin ich noch gefangen im Vergleichen? Bin ich noch gefangen in meinen eigenen Wünschen und Vorstellungen? Bin ich ein Ja-Aber-Christ? Das heißt, ein Christ, der sagt, ja, ich will dir nachfolgen, aber bitte behalte mir das. Aber dieser und jener Punkt, der gehört noch mir. Oder sind wir Christen, die ganz hingegeben sind? Jesus Christus hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Er kann eingreifen, aber überlassen wir es ihm, ob, wann und wie er eingreift. Wir dürfen ihn bitten, ja, aber unter der Voraussetzung, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und das macht uns ruhig. Das schenkt uns auch in äußerster Schwierigkeit Geborgenheit und Ruhe. Wir wissen nicht, wie die Zukunft wird. Es wäre falsch zu sagen, auf das irdische Dasein bezogen, es wird schon alles gut. Es gibt Situationen, da wird nicht menschlich gesehen alles gut, sondern da wird menschlich gesehen alles schlecht. Jakobus mit dem Schwert umgebracht, misshandelt. Aber wir haben das Ziel vor Augen, die ewige Herrlichkeit, der Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus. Auf die Ewigkeit bezogen wird alles gut, aber auf das irdische Leben bezogen nicht unbedingt. Aber wir wissen, auch hier auf Erden, der Herr trägt uns durch und ist treu, wenn es, ich wiederhole es, durchs finstere Tal oder sogar durchs Todestal geht. Sein Stecken und Stab trösten uns. Er ist da. Jesus Christus, der gute Hirte, geht voran. Ist da. Was gibt es Schöneres, als ihm zu vertrauen? Was gibt es Besseres, als diese Sicherheit für diese Zeit und für die Ewigkeit zu haben? Nicht die Sicherheit, dass es keine Probleme gibt, sondern die Sicherheit, dass wie auch immer die Probleme sein werden, Jesus darüber steht und er uns nicht fallen lässt, sondern uns zum Ziel bringt. Wir beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen für den Frieden und die Ruhe, die wir in dir haben dürfen, was auch immer auf uns zukommt, wie auch immer es weitergeht. Danke, Herr Jesus Christus, dass du uns trägst und erhältst. Bitte lass uns nicht dir irgendwelche Vorschriften machen, sondern die Bereitschaft haben für jeden Weg. Ja zu sagen zu dir, zu deinem Willen, zu deiner Leitung und wissen, dass es so richtig kommt. Danke, Herr Jesus Christus, dass wir dir ganz besonders auch all jene hinlegen dürfen, die in Schwierigkeiten, in Nöten sind, in Prüfungen, nicht mehr weiter wissen. Bitte lass sie deine Rettermacht und Kraft erfahren, die zuallererst Frieden im Herzen gibt und Ruhe. Herr, und du kannst auch in den äußeren Situationen eingreifen, retten und helfen. Danke, Herr Jesus Christus, dass wir dir ganz vertrauen dürfen und wissen, du machst alles wohl, du machst es herrlich, es ist herrlich, mit dir zu gehen. Wir dürfen der himmlischen Herrlichkeit entgegengehen. Und bitte lass uns die Zeit, die du uns hier noch schenkst, egal ob es noch viel ist oder nur noch ganz wenig, lass uns die Zeit auskaufen, lass uns da und bereit sein für dich und lass uns einfach sagen, ja, Herr, ich gehöre dir. Brauche mich, segne mich und setze mich zum Segen. Amen.
Soweit der zweite Teil der Live-Aufnahme einer Predigt von Pfarrer Samuel Schmid. Die Fortsetzung dieser Predigt hören Sie heute in einer Woche zur selben Zeit.
Bleibend ist deine Treu, o Gott, mein Vater. Du kennst nicht Schatten, noch wechselt dein Licht. Du bist derselbe, der du warst vor Zeiten. An deiner Gnade es niemals gebricht. Bleibend ist deine Treu, bleibend ist deine Treu. Morgen für morgen dein Sorgen ich seh. Zeugnis, dir nur zum Ruhm und zum Preis deiner Macht. Frieden und ewiges Heil, Freude, die Fülle, fließt allen Menschen vom Kreuze herzu. Gott gibt im Fleische sein Liebstes für Sünder, führet im Opfer die Schöpfung zur Ruhe. Bleibend ist deine Treue.